Atem Gottes wirke unter uns, haben wir gerade gesungen. Und im Glaubensbekenntnis haben wir bekannt, dass wir an den Heiligen Geist glauben. Und ich weiß nicht, welche Rolle der Heilige Geist in eurem konkreten Leben spielt. Dass er eine konkrete Rolle in eurem Leben spielt, das kann man sich denken, spätestens als wir gesehen haben, wie diese komischen Kringel sich zu Buchstaben entwickeln sollen. Das sieht ja für uns mehr nach Handarbeit aus als nach Sprache. Also da kann man sich den Heiligen Geist tatsächlich irgendwie als nötig denken. Wie ist das in eurem Leben? Wie ist das in unseren Denominationen? Also brauchen wir den? Ja, sicher. Wo brauchen wir ihn und welche Erfahrungen haben wir mit ihm gemacht? Ich erzähle euch meine Erfahrung. Ich war 16 Jahre alt und bis dahin war ich an Weihnachten in der Kirche und bin auch konfirmiert und habe immer dann gebetet, wenn ich wenig gelernt hatte. Und ich hatte so einen Deal mit Gott. Ich habe dann immer gebetet. Dann, ich war eine recht passable Schülerin, ist es immer gut ausgegangen. Und wenn es dann mal nicht so gut ausging, dachte ich, ich habe es ein bisschen überzogen. Ich habe jetzt auch schon so viele Male gebetet und es ist gut ausgegangen. Ist ja klar, dass es halt mal nicht gut ausgeht. Es war also mehr so ein Würfelspiel als jetzt tatsächlich irgendwie. Dann kam ich durch meine Mama, habe ich irgendwie gemerkt, dass man mit Jesus Christus tatsächlich in so eine persönliche Beziehung eintreten kann. Also dass Jesus mehr ist als irgendwie die Artus-Sage oder so. Also so habe ich mir das früher mal vorgestellt. Und dann kam ich in solche anderen Arten von Gemeinschaft. Ich will es mal so nennen. Und diese Arten von Gemeinschaft, die waren wesentlich lebendiger als das, was wir heute Morgen jetzt erlebt haben. Und da gab es dann die Möglichkeit, dass Menschen auch während des Gottesdienstes auf die Bühne kommen konnten für sich beten lassen, konnten um die Kraft des Heiligen Geistes bitten und dann sind die umgefallen. Die standen also auf der Bühne und es wurde für sie gebetet und dann war das oft auch so in Sprachen gebetet. Ihr kennt das von Paulus, ja, dass man in Sprachen beten kann. Man hat dann also nichts mehr verstanden, war so ein bisschen burmesisch oder wahrscheinlich war so nicht burmesisch. Und dann sind die umgefallen. Und mir geht es jetzt, nur dass wir uns da jetzt nicht gleich falsch verstehen zu Anfang meiner Predigt, mir geht es nicht darum, das zu werten. Aber es hat was gemacht mit mir. Es hat was gemacht mit mir, weil ich plötzlich dachte, das ist mir ein bisschen zu spooky. Das ist eine Art von Glauben, da kann ich irgendwie schlecht mit. Und wir haben hier in der Gemeinde die letzten Monate damit verbracht, über Nachfolge nachzudenken. Und uns ist begegnet, so wie es euch ja wahrscheinlich auch tagtäglich begegnet, ohne den Heiligen Geist können wir irgendwie einpacken mit dem, was wir so als Nachfolge uns denken, mit dem, was Gott uns irgendwie so sendet, mit dem, was wir so vorhaben. Und dann war Pfingsten und wir haben diese alte Geschichte wieder gehört, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und ich weiß nicht, wem es von euch auch so ging, aber ich dachte an diesem Pfingstfest, jetzt kommt da wieder diese spooky Geschichte. Ist ja irgendwie komisch. Wer von uns hätte denn heute Morgen gern da sowas auf dem Kopf? Oder wer von uns würde denn gerne sich so verhalten, dass da drüben die Leute aus der Bäckerei sagen, ey, die sind ja besoffen. Das will doch keiner hier in unserem gutbürgerlichen Ludwigshafen, oder? Sehr gut. Ich will's nicht. Mir ist dieser Aspekt des Kontrollverlustes irgendwie suspekt. Darüber reden wir aber nächste Woche. Ich habe mich nämlich auf die Suche gemacht, muss gar nicht lang suchen und habe gedacht, okay, dann nutze ich jetzt diese Möglichkeit der Mini-Predigt-Reihe und red mit uns über den Heiligen Geist und guck einfach mal, ob es mehr gibt als nur dieses komische Kontrollverlust-Ding, ob es mehr gibt als Sprachen, Gabe und was es denn so alles gibt. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, habe geguckt, Wo begegnet er einem das erste Mal? in der Schöpfungsgeschichte. Und wie geht das denn los? Ihr wisst das alle. Was meint es denn? Er war da, aber denkt ihr, dass es das vielleicht noch mehr meinen könnte? Weil, also, ne, also am Anfang schuf Gott den Himmel, da wird ja jetzt, da wird ja das nicht so näher umschrieben. Und ich habe mich in meinem Urlaub gefragt, 2 Tage lang habe ich mich in meinem Urlaub gefragt, was meint dieses, der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche? Warum steht nicht einfach Markus da, er war da und der Geist Gottes war da? Das muss doch was bedeuten mit diesem Schweben. Und da bin ich fündig geworden in der Menge-Bibel. Die fügt nämlich nach dem Schweben die Begrifflichkeit, den Begriff Brüten ein. Und das hat mir geholfen. Und das ist der erste Aspekt, über den ich mit euch nachdenken mag. Das ist ja diese ersten beiden Verse sind ja zunächst mal nichts anderes als so eine Situationsbeschreibung. Ja? Also da ist so, ich weiß nicht, wie ihr es euch vorstellt, diese Wüstenei und Öde. Also ich stelle mir das einfach so vor, wie es ist alles dunkel und da ist so ein großer Klumpen Matsch oder so, felsig ist es Babberatsch, halt so eine Menge. Und es ist dunkel. Und jetzt tue ich mir schon mal schwer mit den weiten Fluten. Vielleicht war dann außenrum alles weite Flut, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil ja Gott erst später Wasser an Land getrennt hat. Also er merkt, da kommen wir schon mal irgendwie in Schwierigkeiten, uns das so vorzustellen. Und der Geist Gottes, der ist dann irgendwie da und brütet. Und was brütet der denn da? Was könnt ihr euch denken? Bitte?
Auch die Schöpfung. Also Brüten ist ja das, was entsteht. Ja, also im Ei entsteht ein Küken, also das Leben wächst sozusagen und Brüten. Also die Idee habe ich noch nicht gehört, aber das wäre für mich dann das, was wächst. Also das Schöpfung wächst, also dass die Erde formt wird.
Ja, okay. Ja, okay, noch eine andere Idee? Ja? Ah, okay, also quasi so eine Art Abwarten und dann wartet er mal ab, was Gott ihm sagt und was er dann tun soll. Okay, verstehe. Noch eine Idee?
Ja, Gottes Geist ist ja Gott selbst und er überlegt, was macht er mit dem Ganzen.
Der Gedanke kam mir nämlich auch. Und was steckt denn, was würdet ihr denn sagen, was steckt denn da drin? Wie würdet ihr das umschreiben? Was steckt da drin, wenn einer überlegt, was mache ich mit dem Ganzen? Hockt da, hat so einen Erdklumpen und überlegt, was mache ich mit dem Ganzen? Forschen steckt drin, genau. Bitte? Annehmen oder nicht? Okay, also die Überlegung, mache ich überhaupt was? Lass es einfach sein, okay. Das war mein Begriff. Ich dachte, ist das unglaublich? Da steckt so viel mehr drin als die reine Funktionalität. Da steckt so viel mehr drin als nur das Überlegen. Mache ich jetzt was draus oder mache ich nichts draus? Da steckt so viel mehr drin als so ein Abwarten, mal gucken. Da steckt jede Menge Kreativität drin. Und wir wissen ja jetzt, dass man das naturwissenschaftlich da auch so ein bisschen anders darstellen kann. Ich möchte mit euch jetzt wirklich mal so ganz auf so eine philosophische Ebene, also alle Naturwissenschaftler, die kommen jetzt mit uns mal so ein bisschen auf die philosophische Ebene. Es steckt für mich die Überlegung drin, mache ich Pfirsiche? Oder lasse ich es mit den Pfirsichen sein? Reicht eigentlich Aprikose? Mal gucken. Es steckt für mich unglaublich viel drin an purer Freude, an der puren Schaffensfreude. Es ist so viel mehr als nur das Überlegen, okay, wie kann ich das jetzt konstruieren, dass das Wasser nicht in die Erde reinläuft? Wie konstruiere ich das denn, dass ich Berge habe, dass das Wasser von oben nach unten läuft? Es steckt für mich den puren Spaß, die pure Lust am Erschaffen drin. Und das hat mich unglaublich berührt, dass der Heilige Geist, das ist, damit ist nicht der Heilige Geist gemeint, Johannes Entspannung, also damit ist nicht der Heilige Geist, aber es ist ja letzten Endes der Geist Gottes, der auch hier schon beschrieben wird, und dass das Erste ist, wie er sich vorstellt, als etwas Kreatives, als etwas Lebendiges, als etwas, das die pure Lust und den puren Spaß vermittelt. Das hat mich sehr berührt. Mein Mann und ich waren in den Niederlanden in Urlaub gewesen, und es gibt so eine Stelle, da kann man im Sommer immer Seehunde sehen. Und das ist natürlich unglaublich toll, sowas in der Natur, sowas Wildem zu begegnen. Und der Seehund fand das auch toll. Der ist also aufgetaucht, sieht uns, ich habe dann immer meinen Hut so gewunken, und er denkt, was will die? Und man sollte ja meinen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich weiß ja, dass Tiere spielen, das weiß ich. Aber wenn ich so Wildtiere sehe, dann denke ich irgendwie immer, die sind irgendwie immer beschäftigt. Also entweder sind sie auf Nahrungssuche oder sie sind auf der Flucht oder sie sind dabei, sich fortzupflanzen oder sie sorgen für den Nachwuchs oder sie ruhen aus. Also ich denke immer, dass die das so machen, aber das stimmt nicht. Dieser Seehund, der hatte einfach nichts zu tun. Das heißt, nachdem er gedacht hat, was will die, ist er wieder abgetaucht. Nur um ein paar Sekunden später wieder aufzutauchen und wieder zu gucken. Und ich war so weit weg, ist ja klar, ja, also der hatte keine Angst und der musste auch nichts befürchten. Und dieses Spiel von wieder gucken, wieder abtauchen, ein paar Meter weiter. Ne, das ist ja dann immer ganz spannend. Mein Mann und ich waren so, ist er jetzt weg? Nee, er war nicht weg. Ein paar Meter weiter ist er wieder aufgetaucht und hat wieder geguckt. Und die haben mir die Augen so seitlich sitzen. Ich wollte euch gerne das Video mitbringen, aber ich habe das jetzt technisch mit meinem Handy und so. Egal. Und das Video geht dann so, dass der, weil die Augen ja seitlich sitzen haben, dass der dann immer so seitlich wegguckt, um wirklich genau uns sehen zu können. Und dann taucht er wieder ab, dann taucht er wieder auf und dann guckt er. Und das, was für mich hängen geblieben ist, ist dieses, wie unglaublich lustvoll, wie unglaublich lebendig, wie unglaublich sinnfrei ist denn das, was Gott in uns hineinlegen will, ist denn unser Leben an sich, und ich meine mit sinnfrei nicht sinnlos, sondern einfach zweckfrei, nicht immer zweckgebunden. Und das fand ich ganz, ganz spannend an diesem Beispiel mit dem Seehund, das zu erleben. Und es erinnert mich ganz stark an das Spielen von Kleinkindern im Sandkasten. Ihr kennt das alle. Nee, dieses Mama, guck mal, was ich gemacht habe. Und man denkt, naja, das ist halt 20. Sandförmchen, was da ausgekippt ist. Und man findet das als Eltern eher jetzt nicht so prickelnd. Aber weil die Kinder das so toll finden, findet man das 20. Sandförmchen-Dings halt auch irgendwie toll. Ja? Aber dieses, guck mal, was ich gemacht habe, dieses Brüten, dieses Überlegen, dieses Abwarten, dieses sich eine Idee finden und dieses Ausprobieren und dieses, na, da mache ich halt doch noch Aprikosen. Das steckt für mich ganz, ganz stark darin, wenn wir überlegen, was der Geist Gottes ist. Und jetzt kommt gleich jetzt ein Einschub. Es wundert mich an der Stelle überhaupt kein bisschen, dass sich Gott so sehr über Lob freut, weil ich davon überzeugt bin, dass wir in diesem Gott loben, mit ihm uns gemeinsam freuen können an dem, was er geschaffen hat. Und durch dieses Gemeinsame kommen wir in Verbindung. Das ist nichts anderes als runtergebrochen, dieser Moment, wo diese Sandkastenkinder uns rufen. Und das ist auch der Grund, warum wir hingehen, weil wir dadurch in Verbindung kommen zu unseren Kindern und weil wir, indem wir so ganz blöde Sandkastendinger da feiern, in Verbindung sind und miteinander uns freuen können. Und das ist das, was für mich ganz stark in dieser Idee drinsteckt, in dieser Heiligen Geist, in diesem Konzept, in diesem Konstrukt. Weg von Funktionalität hin zu ganz großer Lebendigkeit, zu ganz großer Freude, zu Lust, zu Spaß. Wenn wir uns die Begrifflichkeit anschauen, dann stoßen wir im Alten Testament auf den Begriff Ruach. Ruach heißt nichts anderes als Atem oder Wind. Das Alte Testament, ich habe es eben schon erwähnt, kennt das Konzept des Heiligen Geistes, kennt das Konzept der Trinität, ja, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, das kennt das Alte Testament ja logischerweise gar nicht, das kann ja gar nicht anders sein, ja. Und in dieser Begrifflichkeit des Ruach, in diesem Atem, in diesem Wind, steckt schon die Auswirkung dessen drin, was Atem und Wind meint, nämlich eine Kraft. Und spannend finde ich, dass dieses Atem, Wind einen weiblichen Artikel hat. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Hütte kennt. Das sind ja einige, die nicken. Habt ihr euch auch gewundert, dass der Heilige Geist von der Frau dargestellt wird? Es war ja irgendwie spannend. Man dachte so ein bisschen feministisch, darf man das gut finden? Aber das, finde ich, steckt ganz arg, ist wahrscheinlich die Grundlage dazu, dass das eben einen weiblichen Artikel hat. Und das fand ich nochmal einen sehr spannenden Gedanken zu wissen, unser Gott, also wir wissen ja, dass Gott kein Mann ist, ja, aber dadurch, dass es der Gott ist, dass es nicht unsere Mutter, sondern unser Vater ist, dadurch, dass Jesus auch ein Mann ist, ist es ja irgendwie sehr männlich lastig, das Ganze, ja. Und es ist ja in sich nicht logisch, dass, wenn Gott jetzt männlich wäre, er was Weibliches erschaffen könnte. Das macht ja irgendwie wenig Sinn. Aber das finde ich sehr spannend, dass dieser weibliche Artikel, der im Übrigen in neuen theologischen Werken auch aus dem Grund von Geistkraft sprechen lässt, ich weiß nicht, ob euch der Begriff schon untergekommen ist. Ah ja, es kommt ein Nicken, also Heiliger Geist wird abgelöst durch den Begriff Geistkraft. Das kommt daher, weil man dieser Geschlechterzuordnung damit einfach so ein bisschen ausweichen kann und weil man weiß, das Ganze ist größer gedacht. Und auch da steckt für mich einfach eine ganz große Weite und eine ganz große Lebendigkeit, eine ganz große Kraft drin, das eben nicht zu reduzieren auf männlich oder weiblich, sondern das sehr viel ganzheitlicher zu denken. Dieser Ruach, dieser Atem, dieser Wind, der meint tatsächlich mehr noch als Leben, Lebendigkeit, Kraft, die in Menschen wirkt, sondern meint dann auch eine besondere Ermächtigung. Da werden wir dann nächste Woche auch nochmal drüber sprechen. Und das hat auch das Alte Testament natürlich schon gekannt. Prophetie, besondere Tatkraft, all das steckt damit drin. Und spätestens an der Stelle, wenn es um diese Kraft geht, spätestens an der Stelle, wo die Bibel solche Sätze raushaut, wie mit dem Heiligen Geist ist es wie mit dem Wind, er weht, wo er will. Du hörst ihn, du kannst ihn nicht erklären, woher er kommt, wohin er geht. So ist das auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Spätestens an der Stelle sind wir wieder bei meinem Thema, was ich damals erlebt hatte. Als der Gottesgeist, davon bin ich überzeugt, damals so gewirkt hat, aber einfach in der Art und Weise, die mich sehr überfordert hat. Spätestens da sind wir an der Stelle des Kontrollverlustes. Wie sehr wollen wir, Sie haben die Frage ganz wunderbar schon beantwortet, entspannen Sie sich, jetzt sind die anderen dran. Wie sehr wollen wir uns dem öffnen, dass wir diesen Heiligen Geist nicht im Griff haben? Dass der möglicherweise in einer Art und Weise wirkt, die wir so irgendwie nicht unbedingt wollen. Dazu, wie gesagt, nächste Woche mehr. Für heute möchte ich mit euch aber einfach noch mal so ein bisschen diese Bandbreite ausloten, in der der Heilige Geist wirkt. Interessant ist nämlich, dass er ja eben nicht nur in dieser übermächtigen Art wirkt, in dieser Art und Weise, dass man nicht weiß, wo er weht, sondern man kennt auch im Alten Testament ganz unterschiedliche Arten an Kraftentfaltung. Und ich habe drei Beispiele gewählt, die ihr alle kennt. Das erste Beispiel ist das von Elia. Ihr kennt diese Geschichte, als er dann da in dieser Höhle sitzt und dieser Sturm vorbeizieht und die Bibel schreibt, und darin war Gott nicht. Und dann zieht irgendwie, ich glaube, es ist ein Feuer oder sowas, ne? Irgendwas zieht dann vorbei und die Bibel schreibt, darin war Gott nicht. Und dann kommt dieser leichte Luftzug. Und bei Martin Buber kann man diese unglaublich grandiose Übersetzung lesen. Es war ein verschwebendes Nichts. Das konnte ich mir so gut merken, weil ich es so grandios fand, diese Übersetzung. Es war ein verschwebendes Nichts. Also, was wichtig ist, ist, dass der Geist Gottes eben nicht nur dieses mächtige, nicht kontrollierbare, menschenumschmeißende Etwas ist, sondern dass der Heilige Geist, dass der Geist Gottes auch ein verschwebendes Nichts sein kann, das ganz zart in unserer Mitte weilt, das ganz zart mit uns gemeinsam unterwegs ist und das wirkt ganz zart. Und das erlebt ihr sicherlich auch in eurer Arbeit, dass das nicht immer so Riesendinger sind, sondern dass das manchmal wirklich diese ganz zarten kleinen Wunder sind, wo man sich dann fragt, wie konnte das denn passieren? Der Heilige Geist kann aber auch dieser Sturm sein, den ein Jona auf dem Meer erlebt und den das Schiff zum Kentern bringt. Auch das kann der Heilige Geist sein. Oder spätestens bei der Exodus-Geschichte kennt man das, als Gott dann diese Heuschreckenplage bringt. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wo ich da unterwegs bin, ist nicht so schlimm. Für alle, die es wissen, das ist einfach so ein Beispiel dafür, dass Gott eben auch ganz krass wie ein Orkan wehen kann. Wofür taugt denn das jetzt, dass wir das so hören? Was ist denn jetzt die Ableitung? Was ist das, was euch denn dann jetzt ausrüsten kann für euren Montag? Wo ist denn jetzt der Benefit dieser Predigt? Ich glaube, der Benefit liegt darin, dass es für uns, denke ich, unglaublich wichtig ist, uns immer wieder bewusst zu werden. Es geht Gott in seinem originärer Art zu wirken, nicht darum, uns zu ermächtigen, irgendetwas zu tun, irgendetwas zu machen. Ich finde, dass der Missionsbefehl an der Stelle, mit dem hatten wir uns nämlich auch in dem Nachfolgesetting beschäftigt, ich finde, dass dieser Missionsbefehl, und ich möchte ihm jetzt nichts wegnehmen von seiner Aussagekraft, ich finde, dass der Missionsbefehl an der Stelle sehr falsch verstanden wird, wenn wir nur immer denken, wir müssen noch mehr tun und noch mehr tun und noch mehr tun. Das, was ich daraus für mich ableiten kann, dass der Geist Gottes sich ganz zu Beginn der Bibel so darstellt, wie er sich darstellt. Das, was ich daraus ableiten kann, ist ein Bevollmächtigtwerden zum Sein. Nicht zum Tun, zum Sein. Dieser Seehund, der war neugierig. Und der sitzt heute Morgen garantiert auf seiner Scholle und erzählt seinen Kumpels, dass er mich und meinen Mann, so zwei komische Typen mit Rucksack auf dem Hinterkopf, mit dem Rucksack und mit Hut auf dem Kopf, die haben so ganz blöd gewunken, ich weiß gar nicht, was die wollten. Das erzählt er denen heute Morgen beim Frühstück. Und den Fisch fängt er so nebenbei. Aber das, was er hauptsächlich tut, dieser Seehund, ist Leben. Leben. Und das ist es, was für mich ganz arg in diesem Heiligen Geist drinsteckt, diese Befähigung zum Leben. Und wenn die Bibel von Leben spricht, meint sie immer Lebendigkeit. Die Bibel meint damit nie einen Blutdruck von 130 zu 80 und einen 60er Puls. Sie meint immer Lebendigkeit. Und das ist es, was für mich in diesem originären Gedanken unglaublich mir drinsteckt. Und wenn dann von dieser Kraft die Rede ist, wenn von dieser Kraft die Rede ist, die wir auch nicht unter Kontrolle haben, wie gesagt, wir sprechen da noch drüber, dann ist auch das eine Kraft, die nie brachial ist im Sinne von, ich mach das Ding mal, wie ich will. Wenn da eine Kraft ist, die über uns hinweggeht und die viel zu mächtig ist für uns, dann auch nur mit dem einen Zweck, uns ins Leben zu führen, uns in eine Lebendigkeit zu führen. Und ich habe das Stichwort Sprachengebet schon gebracht. Auch ein Sprachengebet dient dieser Lebendigkeit. Und ich kann mir das gut vorstellen, ich kann nicht in Sprachen beten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die das können, auf eine sehr viel intensivere Art und Weise mit Gott in Kontakt treten können. Also das ist für mich die Ableitung, dass diese Kraft Gottes befähigt und dass diese Kraft Gottes uns ins Leben bringen will. Und dass es eben um viel mehr geht als um Geistesgaben. Dass es um viel mehr geht als um die Frage, wie geheiligt bin ich denn jetzt schon mittlerweile durch den Heiligen Geist? Sondern dass es immer darum geht, uns zurück zu einer ganz ursprünglichen Lebendigkeit zu führen. Und ich glaube, da haben wir alle in unserem Kulturkreis und in unserer Lebenszeit, in der wir leben, jede Menge Nachholbedarf. Ich glaube, es ist uns gar nicht bewusst, wie stark wir alle in diesem Hamsterrad des Tuns, in diesem Hamsterrad der Leistung, in diesem Hamsterrad, das jetzt stell dich mal nicht so an, drinstecken. Das wissen spätestens alle, die durch Krankheit oder durch Sonstiges nicht mehr mitspielen können. Die wissen das, wie arg man sich plötzlich abgeschnitten fühlt. Wie arg man sich danach fragt, was ist denn jetzt eigentlich noch mein Wert? Was soll ich hier eigentlich noch? Das ist das, was uns neu zurückführt. Ich komme zum Ende und möchte euch jetzt zum Montag mit zwei Fragen entlassen. Die erste Frage ist, wo traue ich mich zu sein, anstatt zu tun? Traue ich mich, mich einen Mittag in den Garten zu setzen und die Hummeln auf dem Lavendel anzuschauen? Das ist ja dämlich, oder? Aber probiert's mal nur eine halbe Stunde. Nee, probiert's mal nur eine Viertelstunde. Viertelstunde ohne Handy, ohne irgendwas. Nur vorm Lavendel sitzen und die Hummeln angucken. Und berichtet mir nächste Woche davon. Warum ich das jetzt da so pointiert, da irgendwie so in den Raum stelle, es ist unglaublich schwer für uns, das auszuhalten. Und es ist zugleich unglaublich beeindruckend, was sich da tut in dieser Zeit. Wir haben jetzt beispielsweise, das muss ich euch jetzt doch noch erzählen, das hat mit der Predigt gar nichts zu tun, aber ich wohne ja in Karlsberg, da ist ja viel Wald, das weiß man ja. Und wir haben immer Eichelhäre, die hat man da so. Und mein Mann und ich haben letzte Woche, da war dann plötzlich ein Paar, das kann man sich ja auch noch denken, plötzlich waren da drei. Da haben wir schon mal gestutzt und haben gedacht, vielleicht haben wir uns verguckt. Plötzlich waren das fünf. Das war eine richtige Gang. Und die waren da alle miteinander unterwegs. Und ich kann euch nur sagen, es bringt so zum Staunen und es bringt so zum Loben, diese... Das sind ja nur Eichenlehre, ne? Das ist ja mit Mühe am Morgen nicht zu vergleichen mit euren Waffelbüffeln. Aber trotzdem, das war einfach grandios. Wo traue ich mich zu sein, anstatt nur zu tun? Und die zweite Frage, wo kann die Schöpfung Gottes mir zum Vorbild werden? Und wenn ihr jetzt keinen Garten habt mit tollem Lavendel, es reicht auch, eine Paprika aufzuschneiden. Reicht auch, bevor ihr die Paprika aufschneidet, alleine mal zu gucken, wie die aussieht, wie die gemacht ist. Mal zu riechen, wie die riecht. Und beim Aufschneiden zu gucken, wie das funktioniert mit diesen Kernen und so. Das ist die Aufgabe für euch für nächste Woche. Da einzutauchen in dieses grandiose Gottes-Idee von seiner Schöpfung, in dieses grandiose Idee von Gottes Schöpfung und von uns mittendrin sein, anstatt zu tun. Amen.